Hallo, hier ist Sarah aus dem Bleicherhaus. Zur heutigen Folge habe ich einen kleinen Hinweis für Sie. Wir haben die Folge in zwei Teilen aufgenommen. Einmal direkt nach dem Besuch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und dann einen zweiten Teil einige Wochen später in der Schule. Nach circa Minute 20 ist unser Gespräch also nicht vorbei, sondern es folgt noch ein zweiter Teil. Bleiben Sie bitte dran. Jetzt aber viel Spaß mit der Bleicherfunk-Folge.
Bleicherfunk, der Podcast im Bleicherhaus. Politik auf die Ohren mit Matthias Fischer.
Wir sprechen heute mit.
Also erstmal, ich bin Bjarne aus der 10a der Klasse.
Bjarne, von welcher Schule kommt ihr?
Wir kommen alle vom Gymnasium Lüneburger Heide. Ein paar kennen uns vielleicht auch schon. Vor einigen Monaten haben wir auch schon mal hier einen Zusammen-Podcast aufgenommen.
Genau. Und wen hast du mitgebracht?
Ich bin Marc, ich komme aus Bjarnes Parallelklasse, also der 10b.
Ich bin Anna, ich gehe wie Marc auch in die 10b.
Ja, ich bin Lasse, ich gehe in die gleiche Klasse wie Bjarne, also die 10a.
Ich bin Tim und ich schließe mich den beiden an, also Bjarne und Lasse. Ich gehe auch in die 10a.
Okay, und wir sitzen heute nicht bei euch in der Schule, sondern wir sitzen an einem anderen Ort.
Wir sind heute im Konzentrationslager in Neuengamme und wir haben das heute besichtigt und darüber reden wir auch dann gleich.
Genau, also wir sind hier in der Gedenkstätte in Neuengamme, haben gerade alle zusammen 4 Stunden hier auf dem Gelände verbracht mit Rundgängen. Und meine allererste Frage ist, wie hat es euch gefallen?
Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, muss man mal sagen. Als wir das am Anfang alles geplant haben, ich würde sagen, das geht vielen Leuten so, man denkt sich am Anfang erstmal, ist das denn unbedingt relevant? In der Schule wird das ganze Thema auch mit Nationalsozialismus sehr, sehr stark behandelt. Deswegen kam wohl vielen auch in meiner Altersstufe die Frage auf, ob das jetzt unbedingt relevant war, hier hinzugehen. Aber im Nachhinein würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass es ein sehr spannendes Erlebnis war und man auch viele Einblicke bekommen hat, die man nicht einfach so aus dem Unterricht erhält.
Man hat auf jeden Fall schon gemerkt, dass das auch ein sehr bedrückendes Thema ist und auch gerade jetzt wieder sehr wichtig mit der AfD und allem.
Also ich fand es halt sehr interessant, weil in der Schule bin ich halt nicht so der Typ, der sich so viel Theorie und das Ganze interessiert. Aber wenn man direkt vor diesen Bauwerken steht und die Geschichte dann so direkt da miterlebt mit Fotos bzw. alten Zeichnungen, das geht einem doch schon echt sehr nah, das ist echt schon sehr heftig.
Ja, also ich kann mich da auch nur Lasse und Bjarne anschließen. Es ist natürlich, man merkt das, dass in der Schule das nicht, also es wird sehr, sehr breit behandelt, aber auch, wie Tim eben gerade gesagt hat, es fehlt so ein bisschen dieses Persönliche, was hier rübergebracht wird, wenn man hier wirklich ist.
Also erstmal möchte ich wieder sagen, ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu unangenehm wird. Also sie hat halt sehr auf so ein paar Themen rumgeritten. Das finde ich besonders auf dieses, dass die Deutschen ja gemerkt haben können, was da ist. Das hat sie immer wieder gesagt, dass die Deutschen generell irgendwie böse waren. Das finde ich, das war ein bisschen übertrieben. Und auch so auf diesem, sie hat sehr auf der Diskriminierung von so dem von, ich finde, sie hat sehr auf der Diskriminierung von Ausländern und auch von Minderheiten wie Schwulen und so. Sie hat sich da sehr aufgehängt. Ich finde, da hätte sie auch ein bisschen mehr noch auf das Allgemeine eingehen können.
Da möchte ich aber auch gleich mal anmerken lassen, ich verstehe deinen Punkt vollkommen. Aber es ist ja auch heutzutage noch so, sehr viele Menschen verstehen vielleicht gar nicht, wie das früher war. Auch diese ganzen Punkte, dass Menschen dort früher doch gar nichts tun konnten aus der allgemeinen Bevölkerung. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass darauf sensibilisiert wird und darauf könnte es auch vielleicht wichtig sein, darauf mehrfach hinzuweisen, weil das vielleicht manche Leute, die sich mit dem Thema nicht so sehr auseinandergesetzt haben, auch noch gar nicht so richtig verstehen.
Aber was ich halt so gut fand, war, dass an jedem Ort, wo wir waren, hat sie eigentlich so eine Zeichnung dazu parat gehabt, dass man auch genau sehen konnte, was da so abgeht. Das fand ich echt sehr hilfreich.
Und könnt ihr euch vorstellen, Lasse, vielleicht du, warum sie diese Punkte so sehr in den Fokus genommen hat?
Ja, also es kann natürlich sein, dass gerade sie, weil gerade wird das natürlich alles wieder sehr gefährlich mit der AfD. Die wird ja immer größer, die kriegt ja immer mehr Wähler und dass wir jetzt auch wieder gucken, dass die Deutschen damals ja auch nicht ganz unschuldig waren und dass wir heute versuchen sollen, nicht so zu werden wie die Deutschen damals, sondern besser zu sein. Und ich meine, ich kann das auch verstehen, dass sie das so oft gemacht hat, aber mir persönlich hat das halt nicht so gefallen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab. Andere fanden ihre Fügung wahrscheinlich richtig gut. Das ist so von Person zu Person verschieden.
Aber dann hören wir noch mal bei den anderen rein. Also ihr habt ja eine andere Führung gemacht. Wie war es für euch?
Er hat das eigentlich sehr ausgeglichen gemacht. Also wir hatten halt was zum Anschauen. Wir konnten halt am Anfang diese Gegenstände anfassen. Er hat uns auch noch Freiraum gelassen, dass wir halt alleine durch die Ausstellung gegangen sind. Hat uns trotzdem noch dann ein paar Sachen zum Ende hin erklärt. Und das war alles in allem ganz angenehm eigentlich.
Ja, bei der Gruppe von Bjarne, Lasse und Tim war es ja so, dass du hast eben die Parallele schon gezogen, ne, dass ganz oft der Bezug zum Heute da war. Also der fand auch in der Führung statt. Wie war das bei euch?
Bei uns wurde der Bezug zu heute eher selten hergestellt. Mhm. Wir haben, also speziell zur heutigen Situation, wir haben eher öfter halt über diese Zeitzeugen gesprochen, die auch gewisse Berichte erzählt haben, wie beispielsweise ein Mann, der in einem Außenlager von Neuengamme untergebracht wurde, und er, das fand ich sehr berührend, kamen Kinder vorbei, die in der Nähe waren, ich glaube bei einem Kindergarten oder sowas oder bei einer Grundschule, und haben ihnen dann später, weil sie Mitleid gehabt haben, Brot vorbeigebracht. Das zeigt immer noch so, dass auch noch so ein, auch egal trotz dieser schlechten Zeiten und was man so hört, dass immer so ein Funken Hoffnung in der Menschheit ist. Das fand ich sehr schön.
Also ich bin so im politischen Thema mehr drin, auch jetzt mit der AfD gerade wieder, und auch wenn wir uns heute wieder mehr mit der Geschichte befasst haben, ich finde es echt schlimm so, dass das jetzt auch wieder kurz bevorsteht quasi, wenn wir jetzt wirklich nichts tun, wenn unsere Politik nichts tut. Ich meine, hier sind überall jetzt die Demonstrationen, das ist ja echt eine gute Sache, aber die Politik muss halt von sich aus nochmal diesen Machtspruch sprechen so und die einfach nochmal ein bisschen wieder... runterriegeln quasi.
Welchen Machtspruch?
Ja, dass sie sich da einfach mehr einsetzen, weil so wir Bürger, wir können unsere Meinung äußern, das ist ja auch der Sinn der Demokratie, politische Partizipation, alles sehr wichtig, aber wir als Bürger können da ohne die obere Politik quasi ja wenig erreichen, und deswegen brauchen wir halt unsere Politiker, die dann wirklich dem Ganzen nochmal ein Ende setzen und einfach dem Willen von uns Bürgern nachkommen.
Also was ich da auch in dem Falle sehr wichtig finde, es ist ja jetzt auch schon oft in Überlegung, sollte man die AfD verbieten, ja oder nein. Aber ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ja nicht die AfD zwangsweise das Problem ist, sondern die Leute, die die AfD wählen wollen. Und für den Falle wäre vielleicht auch das, was ich eben gerade schon angesprochen habe, sehr, sehr wichtig, dass wir ein bisschen mehr sensibilisieren, was alles in der früheren Zeit war. Denn vieles, was früher auch zur Zeit des Nationalsozialismus war, sind ja auch Aspekte, die ein bisschen von der AfD wieder aufgerollt werden wollen. Deswegen glaube ich, ist es erstmal auch vor allem wichtig, dass wir da mehr sensibilisieren und auch mehr in der breiten Gemeinschaft darauf öffentlich machen.
Und was ich noch dazu sagen möchte, ja, Bernd hat das ja gerade schon gesagt, die AfD soll ja vielleicht verboten werden. Das Problem da ist natürlich halt auch zum Beispiel die ganzen Leute, die jetzt die AfD wählen, die sehen sich dann noch mehr bestätigt, weil das politische System, mit dem sie jetzt nicht zufrieden sind, das hat dann ja auch Angst vor der AfD sozusagen. Das kann ja sein, dass dann eher noch mehr Leute das wählen, als dass das weniger Leute wählen. Das heißt, das könnte eher noch ein Faktor sein, der das Ganze noch stärker macht. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken.
Aber das heißt, ihr seht alle diese Parallele. Also ihr seid da jetzt nicht durchgegangen und habt gedacht, das ist ja ganz anders, als es heute absehbar wäre. Also ihr zieht alle Parallelen zu heute?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Aber es kann natürlich sein, dass wenn die AfD jetzt immer mehr Macht bekommt, dass sie auch immer, ich sag jetzt mal, größenwahnsinniger wird und auch vielleicht dann irgendwann sagt, so, jetzt haben wir genug Macht, das konnten wir davor nicht machen, aber jetzt können wir das. Jetzt können wir auch zeigen, was wir eigentlich so, dass wir eigentlich noch die und die auch vertreiben wollen oder gegen die und die sind. Aber das konnten wir davor nicht, weil davor mussten wir erstmal an die Macht kommen. Und das ist halt das, wofür ich ein bisschen Angst habe, dass sie dann sich sozusagen als noch viel rechtsextremer herausstellen, als sie jetzt eigentlich sind.
Da würde ich auch nochmal schauen. Größenwahn ist ja allgemein eine sehr bekannte menschliche Eigenschaft, die auch bei vielen vertreten ist. Und ich meine, dieses Risiko, was du gerade angesprochen hast, das ist vermutlich bei der AfD etwas größer als bei manchen anderen Parteien. Aber dieses Risiko besteht nicht nur in der Politik, dass beispielsweise, wenn ich jetzt auf eine andere Partei gehe, dass die Grünen auf einmal Größenwahn werden und auf einmal alles Mögliche auf Klimaneutralität setzen möchten, also wirklich alles. Das ist dieser Größenwahn, der kann sich natürlich in verschiedene Richtungen äußern. Denn dein Punkt, dass denn Menschen diskriminiert werden, ist natürlich vollkommen berechtigt. Nur dieser Größenwahn, der ist halt bei allen Menschen oder bei allen Parteien oder bei allen Bevölkerungsgruppen in einer gewissen Weise vorhanden.
Ich sage ja auch nicht, dass das nur für die AfD ist, aber ich meine so generell die AfD auch als Beispiel. Das kann natürlich auch bei anderen Parteien auftreten, aber ich persönlich sehe das Risiko dann noch größer bei der AfD als zum Beispiel jetzt bei der CDU oder so.
Ja.
Weil die CDU ist ja eher so eine, ich sag jetzt mal, eher konservative Partei. Und ich glaube jetzt nicht, dass so diese Parteien, die so wirklich in der Mitte sind, so größenwahnsinnig sein könnten wie die AfD, auch wenn Größenwahn da vielleicht ein missverständliches Wort sein kann in einigen Punkten.
Das stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, in dem Falle kommt das auch ein bisschen auf die einzelnen Personen an. Also egal aus welcher Partei, es wird bestimmt mal mehr und mal weniger Leute geben, die dort ein bisschen extremer in bestimmten Bereichen sind. Das ist ja auch gerade so bei diesem Treffen in Potsdam, was ja gerade so auch für ein großes politisches Thema ist, worüber gesprochen wird. Dort waren ja auch einige Vertreter der CDU oder speziell der Werteunion dabei. Also ist es schon gut möglich, dass es vielleicht aus jeder Partei bestimmte Leute gibt, von der auf die das mehr oder weniger zutrifft.
Ich muss sagen, ich finde es natürlich wichtig, dass auch wenn das, ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ich meine es nicht so, wie es klingen könnte. Also es ist natürlich wichtig, dass auch noch drauf geachtet wird, dass nicht nur auf die Ausländer sozusagen geachtet wird, sondern auch noch ein bisschen auf das Volk. Aber die AfD macht das halt in so einem extremen Weg, dass das schon wieder viel zu viel eigentlich ist.
Lass mich mal da gleich einhaken. Siehst du das gerade nicht? Also verstehst du, dass man besorgt sein könnte, dass nicht genug auf einen geachtet wird aktuell?
Nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, im Moment sehe ich das Problem nicht.
Mhm.
Ich meinte nur, dass man generell halt darauf achten sollte. Aber ich sehe in Deutschland das Problem halt jetzt nicht. Das ist gerade aktuell zumindest für mich nicht so, dass wir besonders hier nicht auf uns geachtet wird.
Also ich würde da auch sagen, was bei vielen AfD-Wählern ja so ist, ist, dass sie unzufrieden sind und sich vernachteiligt fühlen im Vergleich zu bestimmten anderen Menschen. Und was dort auch zum Beispiel sein könnte, ist, dass vielleicht irgendwie die Regierung von Deutschland irgendwie in anderen Bereichen investieren sollte, woran manche Menschen haken. Ein gutes Beispiel dafür wäre jetzt vielleicht zum Beispiel wieder die Bundeswehr, was jetzt im Ukraine-Krieg auch wieder sehr hervorgehoben wurde, dass dort ein bisschen die Investitionen fehlen oder auch irgendwie in der Infrastruktur von Deutschland und dass das vielleicht ein Hauptgrund ist, wodurch viele AfD-Wähler unzufrieden sind. Was man dort natürlich auch machen könnte, um irgendwie die Macht, die der AfD in die Hände fallen könnte, zu verringern, wäre, dass man irgendwie wirklich ein bisschen guckt, die Investitionen besser zu setzen, um vielleicht damit wieder ein paar AfD-Wähler auf andere Seiten zu ziehen, indem man einfach versucht, ein bisschen mehr Investitionen im Inland zu bestätigen.
Ich würde sagen, also so unsere momentane Regierung, die spielt ja der AfD eigentlich auch den Ball so ein bisschen zu, weil unsere Migrationspolitik, die ist ja einfach total problematisch und natürlich sind dann viele deutsche Bürger einfach total empört darüber und dann konvertieren die halt mehr in Richtung rechts, rechtsextrem und das ist einfach das Problem. Also bei unserer Politik, bei unserer momentanen Regierung liegt das Problem.
Die AfD, würde ich sagen, hat diese hohen Umfragewerte, weil sie es schaffen, genau momentan die Bevölkerung, also die Gruppen anzusprechen, die gerade unzufrieden sind. Wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, die momentane Regierung möchte mit ihrem Haushalt den Agrardiesel wieder entsubventionieren. Die AfD sagt, sie möchte ihn wieder subventionieren. Und die schafft es sozusagen, in den Momenten genau die Gruppen anzusprechen, die angesprochen werden sollten. Und speziell in dem Zusammenhang hat auch Social Media groß geholfen, nachdem jetzt in den letzten, ich glaube in den letzten 4 Monaten oder sowas, oder im letzten halben Jahr, so sehr groß und offen diskutiert wurde, wie denn unsere Haushaltsgelder überhaupt investiert werden. Beispielsweise über die, ich zitiere, ich glaube, es waren Fahrradwege in Peru mit, ich glaube, wie viel Millionen Euro. Wenn sowas denn offen kritisiert wird, dann ist es natürlich klar, dass noch, also wie Anna vorhin auch schon gesagt, dass immer mehr konvertiert wird in Richtung rechts. Also weil diese Unzufriedenheit, wenn unbedingt jetzt Fahrradwege in Peru gebaut werden müssen, bevor Fahrradwege in Deutschland gebaut werden müssen, versteht man schon, wieso das nicht so ganz, wieso Leute sich da so ein bisschen zwiespältig sind.
Ja, also ich schließe mich da tatsächlich euch beiden an. Ich finde, die Regierung jetzt zeigt eigentlich so ein bisschen, wie man es eigentlich nicht machen sollte, wenn man nicht möchte, dass die Bürger komplett unzufrieden sind. Man versteht das natürlich auch so ein bisschen, dass einige Bürger sich benachteiligt fühlen, dass einige Bürger vielleicht sich auch an die Wand gedrängt, gegen die Wand gedrängt fühlen, weil sie zum Beispiel nicht so viel Geld haben, aber das Auto die einzige Möglichkeit irgendwo hin ist, hinzukommen, weil sie auf dem Dorf leben und da nur ein Bus einmal am Tag fährt oder so. Und wenn dann natürlich dieser Diesel zum Beispiel wieder teurer wird, die AfD sagt, wir wollen nicht, dass der Diesel teurer wird, wir halten den so günstig, dann sagen die Leute natürlich, dann wählen wir jetzt AfD. Und ich glaube, die Regierung jetzt müsste einfach einmal gucken, was machen wir falsch? Und sich daran dann halt ein Beispiel nehmen und sagen, so machen wir es jetzt nicht mehr. Wir verbessern uns jetzt und sorgen dafür, dass Deutschland wieder von diesem rechten Weg wegkommt. Und das ist natürlich auch echt schwer teilweise, das weiß ich. Also auch mit den ganzen Geldern und so. Und wir haben ja auch nicht so viel, aber da muss man halt teilweise einfach gucken, wie kriegt man das hin, dass gleichzeitig auch für den Klimawandel, dass der gestoppt wird, aber trotzdem man es schafft, dass die Bürger halt nicht komplett unzufrieden sind.
Was ja auch vor allem die AfD momentan macht, ist, sie meckern und diskutieren ja im Grunde genommen über alles, was gerade irgendwie diskutierbar ist oder wo Leute unzufrieden sind. Da muss man ja auch mal sagen, da kriegt die momentane Regierung ja auch wirklich gerade in die Hand gelegt, was viel, für viele Leute, vor allem für die AfD-Wähler gerade, woran sie unzufrieden sind. Da, und da ist es natürlich dann auch einfacher möglich, wo denen das explizit so schon gesagt wird, was sie noch besser machen können, was sie irgendwie verändern können, wo sie vielleicht irgendwie im demokratischen Sinne mehr auf das Volk eingehen müssten, um weiter Wählerstimmen zu bekommen und weiterhin schön demokratisch zu bleiben.
Worauf man dann halt natürlich immer noch achten muss, ist, dass sie jetzt nicht zu sehr in die rechte Richtung der AfD gehen.
Das stimmt natürlich.
Ja, ja, man muss da halt darauf achten, dass man diesen Bedürfnissen der Wähler nachgeht, ohne dabei zu extrem zu werden, ohne dabei zu sehr zur AfD zu werden. Und so halt darauf zu achten, dass Deutschland trotzdem Deutschland, also so demokratisch bleibt, und aber halt auch so dafür sorgt, dass die Bürger also zufrieden sind.
Darf ich da direkt einhaken? Ist das alles Sache der Politik oder sind die BürgerInnen auch mit irgendwas dran gerade? Was ist euer Gefühl dazu? Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund von dem, was wir heute gesehen und gehört und gemacht haben.
Also ich muss natürlich sagen, ja, das ist natürlich nicht nur Sache der Politik. Da muss man sich auch als Bürger einfach mal mit beschäftigen und auch einfach selber mal Initiative ergreifen und gucken, wieso ist das so? Aber das Problem ist halt, dass die meisten Bürger halt einfach zu faul sind, das zu machen oder auch einfach nicht die Möglichkeiten haben, weil sie zum Beispiel so viel arbeiten müssen, auch dass sie gar keine Zeit haben oder so. Und da muss man halt natürlich gucken, dass sich das so ausbildet, dass die Politik ist dafür natürlich nicht nur zuständig, aber dass man natürlich auch ein bisschen gucken kann, dass man so ein bisschen dafür sorgt, dass das halt auch alles möglich ist, dass sie sich überhaupt damit beschäftigen.
Was man dazu ja auch nochmal sagen müsste, ist, wie wir ja gerade jetzt besprochen haben, dass die Bürger auch an sich mehr Initiative dazu ergreifen müssten. Die ganze Demokratie an sich ist ja eigentlich schon dadurch definiert, dass die gesamte Macht beim Volk liegt. Und das kann ja auch nur dadurch komplett gewährleistet werden, dass das Volk und einzelne Bürger irgendwelche Initiativen ergreifen und irgendwie an der Politik mitwirken. Was momentan bei vielen Leuten ist, dass sie einfach nur Wahlen machen und dann mit den Wahlen, die sie dann getroffen haben, irgendwie hoffen, dass die Politiker, die sie dann gewählt haben, irgendwas machen, um etwas zu verbessern. Allerdings wäre es da vielleicht auch besser, wenn ein bisschen mehr eigene Initiative kommt.
Aber das ist das, was du vorhin angesprochen hast, oder? Wir haben gerade große Demonstrationen, also gerade passiert was.
Ja, ich glaube aber, da liegt auch einfach das Problem, dass Politik einfach uninteressant ist so. Also an vielen öffentlichen Schulen wegen Lehrermangel fällt da der Politikunterricht regelmäßig aus. Es ist gar kein politisches Interesse da und dann werden eben nur diese Wahlen durchgeführt und dann gehofft. Und klar, auch die Parteien machen Wahlversprechen, die dann auch irgendwie mal gehalten werden sollten. Aber es gibt ja auch noch akutere Themen oder aktuellere Themen, denen halt erstmal nachgegangen werden kann, um da einfach diese Bürger wieder für sich zu gewinnen, um die Politik einfach wieder zu gestalten, dass die einfach sich ermutigt fühlen, wieder mehr zu machen, weil sie merken, oh, ich werde gehört, da passiert was. Und nicht immer auf alten Themen dann rumgeritten wird. So. Also.
Das ist vermutlich auch so eine Sache, die bei der deutschen Regierung momentan noch so ist. allgemein wird ja sehr, sehr viel diskutiert in Deutschland. Da sind wir auch, was Entscheidungen angeht, ein Land, was sehr, sehr lange braucht, um so etwas zu treffen, was natürlich auch so seine Vorteile hat, damit dort die Demokratie mehr gewährleistet wird, damit nicht die Entscheidungen mehr aus einzelnen Personen oder mehr von einzelnen Personen kommen. Allerdings kann das natürlich auch zu mehr Unzufriedenheit führen bei manchen Bürgern, wenn es Entscheidungen gibt, die sehr, sehr lange auf sich warten lassen von der Regierung.
Gut informieren, reflektieren, diskutieren, das Gute sehen. Gibt es noch etwas, was wir gerade tun sollten? Etwas, was ihr von heute mitnehmt?
Einfach informieren. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die sehr wichtig ist, dass alle Bürger darauf sensibilisiert sind und auch gerne mal sich irgendwann die Zeit nehmen, wenn man mal das Interesse hat, sich so eine Gedenkstätte anzusehen, um ein bisschen darauf sensibilisiert zu werden und davor zu schützen, dass so etwas Ähnliches nicht nochmal passiert.
Ja, und man muss natürlich auch mal gucken, man kann ja auch einfach die Augen offen halten. Sehe ich irgendwo aktiv Leute diskriminiert werden, so auf der Straße, aber auch so, so bestimmte Gruppen einfach auch in der Politik jetzt, ganz grob gesagt, oder halt auch mal so in der Schule oder so, dass man halt einfach guckt und dann vielleicht auch aktiv, auch wenn es nicht so viel bringt, diesen Menschen bringt's was. Dass man einfach guckt, dass man diesen Menschen dann hilft, weil ich habe da mal einen ganz schönen Spruch gehört, wenn man allen hilft, hilft man allen. Und ich finde, das ist eigentlich, das kann man auch gut auf die aktuelle Situation jetzt beziehen.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt, dass ihr bei uns im Podcast zu Gast wart und wir freuen uns auf das nächste Treffen mit der GLH. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zu einem Follow-up bei alten Bekannten.
Wir sind hier im GLH. Ich bin Marc. Ich war auch letztes Mal schon dabei. Ich besuche die 10. Klasse und wir sind hier zusammen zu fünft, also mit 5 Schülern zusammengekommen.
Genau, ich bin Lasse, ich bin auch vom GLH, wie alle hier. Und ich bin auch aus der 10. Klasse, allerdings aus der 10a, anders als Marc, der ist aus der 10b. Und ich war auch schon beim letzten Mal dabei.
Genau, ich bin Björn und gehe mit Lasse zusammen in die 10a.
Ja, ich bin Tim und ich gehe mit Lasse und Björn zusammen in die 10a.
Ich bin Henriette, ich vertrete heute Anna, weil die leider die Schule gewechselt hat. Ich gehe genau wie Marc auch in die 10b.
Und Henriette, du bist auch das zweite Mal dabei, hast dich aber letztes Mal noch tonmäßig rausgehalten, aber unsere ganze Unterhaltung, als wir in der Gedenkstätte Neuengamme waren, mitverfolgt.
Genau, ich saß daneben und habe dem Ganzen zugehört.
Genau, sehr schön. Und vielen Dank, dass du jetzt auch mitsprichst. Ich freue mich sehr. Wir haben uns heute getroffen, weil wir das Gefühl hatten, noch weiter über euren Besuch in der Gedenkstätte sprechen zu wollen. Wir hatten das Gefühl, wir sind thematisch nicht ganz fertig geworden. Und uns interessiert auch, was ihr jetzt ein paar Wochen nach diesem Besuch zu erzählen habt. Und ich habe eben schon gehört oder schon ein bisschen neugierig gefragt, ob ihr euch weiter damit auseinandergesetzt habt und habe von Dokus gehört. Da würde ich jetzt gerne einsteigen. Was für Dokus hast du dir angeguckt? Und vielleicht erzählst du auch nochmal, warum.
Also ich habe mich vor dem Besuch in Neuengamme nie richtig mit dem Thema befasst. Klar hat man es in dem Geschichtsunterricht so mitbekommen, aber eher so vorbeischweifend. Und als ich dann da direkt vor dem Geschehen stand und mitbekommen habe, was da wirklich ablief, fand ich es auch sehr erschreckend und wollte dann unbedingt noch mehr über die ganzen Hintergründe erfahren. Und deswegen habe ich mir dann unterschiedliche Dokus von, ich glaube, was war das erste, was wir angeguckt haben, tatsächlich Spiegel und dann noch andere angeguckt, ja.
Und das waren Dokus speziell zu Neuengamme oder?
Also es war tatsächlich, also nicht zu Neuengamme, sondern generell über die KZs und wie Hitler dann angefangen hat, die aufzubauen und was da drin lief, was für eine Herrschaft die da hatten und ja. Mhm.
Und du hast gesagt, du hast es geguckt, weil dich der Besuch in Neuengamme tatsächlich erschreckt hat.
Ja, genau. Und ich hatte dann, als ich dahin kam, hatte ich wirklich fast gar kein Wissen. Dann bin ich da rausgegangen mit so einem bisschen Wissen. Und wollte ich trotzdem noch die ganzen Hintergründe wirklich komplett, also nicht komplett kenne ich sie nicht, aber so wissen, warum haben die das und das gemacht, was ist da passiert und was waren die Folgen davon, genau. Mhm.
Marc, du hast eben gesagt, ihr hattet ja vorher schon so viel im Geschichtsunterricht.
Ja, also unsere Geschichtslehrkraft ist ziemlich gut darin, ausschweifend zu erzählen und auch immer sehr viele Informationen zu liefern zu allen möglichen Themen. An sich habe ich mit diesem Besuch in Neuengamme das Thema abgeschlossen, nur eine Sache, die ist für mich immer noch ein bisschen ungeklärt, da ist natürlich noch Interesse da, aber ist jetzt nicht so weit, dass ich würde sagen, ich schließe das Buch in der Richtung, aber ich würde sonst ein neues anfangen, nämlich beispielsweise um diese teilweise abgefahrenen Geschichten über beispielsweise, wie die Nazis überhaupt ihren Krieg finanziert haben mit dem Nazigold und all sowas. Das finde ich immer noch sehr interessant, was oft auch im Geschichtsunterricht ein bisschen vernachlässigt wird.
Das verstehe ich. Das Interesse ist da geweckt und das mit abgefahrene Geschichten ist, glaube ich, auch schon klar, wofür das Interesse ist. Lass mich mal in diese Emotionalität so ein bisschen reinhaken, weil wir jetzt eben gehört haben, Tim war erschreckt, was er gesehen hat, hat aber auch gesagt, er war nicht super tief im Thema vorher. Du sagst, es war andersrum bei dir. Wie bist du denn durch die Gedenkstätte gegangen? Hat das emotional was mit dir gemacht?
Also ich würde natürlich auch sagen, dass ich in einer gewissen Weise emotional erschreckt war, aber ich würde eher sagen, dass der größere Schock schon vorher kam, speziell in unserem, im Rahmen unseres Geschichtsunterrichts, als wir uns beispielsweise, ich glaube zuletzt haben wir uns angeschaut, wie die Alliierten irgendwelche KZs befreit haben und dann irgendwelche riesengroßen Leichenkeller gefunden haben. Da kam dann sozusagen der Schreck, der mich schon vorher abgeholt hat. Dementsprechend, natürlich ist das schrecklich, was da passiert ist und also das möchte ich auch gar nicht. Das hat mich natürlich auch emotional berührt, aber dieser riesengroße Schreck, was über diese ganze Zeit, der kam bei mir schon vorher.
Wie war das bei den anderen?
Ich sehe das auch so wie Marc. Also ich bin ja mit ihm in einer Klasse und im Geschichtsunterricht haben wir das wirklich sehr ausführlich alles behandelt. Und dieser Gedenkstättenbesuch hat damit das Thema für mich auch abgeschlossen vom Geschichtsunterricht. Aber dadurch, dass man dann wirklich vor Ort war, konnte man sich das alles bildlich viel mehr vorstellen und dann realisiert man erst so richtig, was da wirklich alles mit den Menschen passiert ist.
Also bei mir war es eher so, ich würde sagen, ich war weniger überrascht. Ich war eher, als ich das gesehen habe, bestürzt, weil, wie Marc ja auch schon gerade angedeutet hat, es ist ja so, vorher haben wir uns schon sehr mit dem Thema befasst, teilweise. Wir haben auch einige Dokus geguckt, auch Filme wie Schindlers Liste, die das ja alles sehr gut widerspiegeln. Aber was ich meinte mit, dass ich eher bestürzt war, ist, man war schon darüber informiert, was war. Man konnte es sich einigermaßen vorstellen. Es war nur nochmal was anderes, es direkt vor Ort zu sehen, weil es kommen dann noch einige Sachen dazu, die man nicht genau wusste oder die einfach deutlich mehr geschildert wurden, was einen dann einfach traurig gemacht hat und ja, bestürzt eben.
Ja, also ich sehe das eigentlich exakt so wie Bjarne, also das mit den, dass man sich das dann noch mehr vorstellen kann und so. Das war auch durch auch diese Führung und man hat ja auch diese Arbeitshäuser gesehen. War ein bisschen schade, dass diese Baracken abgerissen wurden, weil dann hat man natürlich nicht mehr so gesehen, wie es denen auch nachts dann ging, aber es wurde einem ja auch erzählt, so mit diesen ultra schlechten hygienischen Bedingungen und das bedrückt einen schon so ein bisschen.
Wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen das angesprochen, dass in der einen Gruppe auch sehr oft die Bezüge zum Jetzt gemacht wurden und dass sehr viel Nachdruck dahinter stand. Vielleicht sprechen wir gar nicht darüber, was in der Führung gemacht hat und wurde und was die Guide gemacht hat, sondern darüber, was genau in euren Köpfen vorgegangen ist, da und vielleicht auch später. Habt ihr so Momente gehabt, wo diese Emotionalität auch wirklich euch betroffen hat und wo ihr gedacht habt, Mensch, wie wäre das für mich gewesen, in der Zeit zu leben? Was hätte ich damals gemacht? Könnt ihr euch das vorstellen? Ist sowas in euren Kopf gekommen?
Also besonders, als man diesen Waggon gesehen hat, wo die Insassen drin nach Neuengamme gebracht wurden, wie die da auch so wirklich auf engem Raum zu 100 Personen, was das war, gehalten wurden. Das auch mit denen, dass sie ihre Geschäfte nur machen konnten im Stehen. Und das war schon alles relativ auch eklig. Man hatte auch noch gleich viel mehr Mitleid mit denen, weil das war halt auch über mehrere Tage erstreckt.
Also bei mir war es jetzt so, ich war deswegen, ich konnte es mir schon einigermaßen vorstellen. Also ich würde auch von mir selbst sagen, dass ich eine sehr bildliche Vorstellungskraft habe. Als ich das dann alles gesehen habe, dann kamen da bei mir schon sehr viele Szenen in den Kopf und es war auch dann wirklich so, dass ich sehr so eine leichte Nervosität verspürt habe, weil ich mich dann in diese ganzen Gedanken mehr reingespielt habe. Und ja, es war jetzt aber nicht so stark, wie Lasse das beschrieben hat. Es war bei mir einfach so, ich habe es mir vorgestellt und dann war ich ein bisschen deswegen deprimiert und ich konnte es mir aber jetzt nicht so stark, ich war jetzt nicht so stark mehr überrascht wie vorher.
Ich sehe das auch so wie Bjarne. Ich fand das gut, dass man sich das da alles bildlich vorstellen konnte. Und was ich auch sehr gut fand, dass es in dem, ich glaube nicht, dass das Hauptgebäude war, aber da, wo quasi dieses Museum drin war, da gab es so einzelne Biografien über die einzelnen Leute und dadurch fand ich, konnte man sich noch viel besser vorstellen, was das wirklich auch mit denen gemacht hat.
Also was ich auch noch sagen würde dazu ist, was Henriette gerade angesprochen hat, das bringt natürlich auch mehr diesen persönlichen Aspekt da rein. Ich glaube, jeden würde es viel mehr bestürzen, wenn man dort jetzt einen bestimmten Namen kennt von einer Person, die dort gestorben ist. Wenn man irgendwelche genauen Daten wusste, Geburtstag oder ähnliches Interessen, dann fühlt man sich viel mehr zu diesen Personen irgendwie verbunden. Und das ist halt was man nicht im Geschichtsunterricht lernt. Aber was dort jetzt eben wir bei Neuen Gamme gesehen haben, ist diese verschiedenen Personen, über die wir so viel erfahren haben und von denen wir Geschichten gehört haben, über diese Biografien, die dort standen. Und das ist dann halt nochmal was anderes, was nicht im Geschichtsunterricht vorkommen kann, so wie es jetzt ist.
Ich sehe das eigentlich genauso mit Bjarne, also diese Individualität, die das dann für diese einzelnen Gefangenen gebracht hat. Dann waren das nicht nur irgendwelche von 1000 Menschen, die ja gestorben sind, sondern wirklich eigene Personen mit Familie, mit einem Leben, mit Freunden, mit vielleicht Kindern, Eltern, die noch leben. Das war dann halt alles einfach weg, weil die tot waren. Und das berührt einen dann auch noch so ein bisschen.
Und was machen wir mit dieser Berührung? Also hat dieses mitfühlen können, dieses sich berührt fühlen, sich reinversetzen können, für euch eine direkte Auswirkung? Also habt ihr irgendwas daraus gezogen für euer Verhalten, für euer Leben?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, es hat sich jetzt nach diesen Wochen, die jetzt passiert sind, hat sich das alles auch so ein bisschen gelegt. Also was ich ja auch bei der letzten Aufnahme gesagt habe, ist, dass dort Sachen vorkamen, die wir nicht im Geschichtsunterricht hatten, dass es sehr wichtig ist als Ergänzung zum Geschichtsunterricht. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, das hat auch alles mit der Zeit nachgelassen, wie sehr ich daran gedacht habe. Und mittlerweile ist das schon wieder ziemlich weit weg, deswegen bin ich mir gar nicht mal mehr sicher, ob das so wichtig ist, und es hat auch ein bisschen bei mir nachgelassen alles.
Also ich bin ehrlich, sobald ich wieder in den Bus gestiegen bin, ein bisschen kurz Kopfhörer drin hatte, ist dieses Gefühl, dieses leicht bedrückende Gefühl auch schon wieder eigentlich weggegangen sofort, weil man hatte es halt einfach nicht mehr vor Augen, und wenn man jetzt nicht so richtig drin war, weil man da halt, wir sind halt da ein paar Stunden lang gelaufen, das war dann noch nicht so, diese volle Wirkung konnte sich sozusagen nicht so entfalten, meiner Meinung nach. Hat sich das dann auch nicht so in den Kopf eingebrannt.
Das fand ich auch ein bisschen schade, dass es gibt ja da relativ viele große Hallen und auch Gebäude, wo dann wirklich die Insassen auch waren, dass wir uns das leider nicht angucken konnten, weil das irgendwie einsturzgefährdet ist oder so. Dann wäre das, glaube ich, noch tiefer gegangen in einem selbst, und dann hätte man das auch noch schwerer verkraften können, glaube ich.
Ich würde sagen, speziell eine Sache, die ich persönlich für mich mitgenommen habe, an sich bin ich eine Person, die immer sehr viel an das Gute in Menschen glaubt. Nur jetzt mit der Zeit ist das so ein bisschen verschwommen. Und speziell, als ich von der Geschichte gehört habe, wie ein Kindergartenjunge oder ein Kindergartenmädchen dem einen Insassen Brot zugegeben hat. Das hat für mich überzeugt davon, dass selbst in solchen schwierigen Zeiten, wo viele Leute die Augen vor diesen schlimmen Dingen verdeckt haben, es immer noch Leute gab, die in das Gute in den Leuten geglaubt haben. Und das hat mich davon überzeugt, dass es auch heute noch genauso ist. Dass zwar kann es sein, dass sich jetzt irgendwann mal in eine negative Richtung entwickelt, aber es gibt immer Leute, die sehr, sehr positiv sind. Und das hat mich auch immer noch weiterhin bewegt, auch nach dem Besuch noch.
Also meine Einstellung zu Menschen ist halt eigentlich genau das Gegenteil zu Marx. Das ist so ein bisschen, ich bin eher nicht so positiv, auch bei Menschen und generell. Und deswegen, diese Geschichte von dem Mädchen, die wurde uns auch erzählt und die hat einen schon berührt, auch so ein bisschen Menschen. Das sind Menschen, das ist Menschlichkeit so, aber dann auf dem Gegensatz diese ganz vielen Menschen, die einfach gesagt haben, nee, das juckt uns nicht, das ist nicht unser Problem, weil wir sind nicht in so einem KZ, was stört uns das? Das hat halt eigentlich eher meine Meinung der Menschen generell, über die Menschen generell, das eher ein bisschen bestärkt, das fand ich aber auch sehr schade eigentlich.
Naja, und für mich war das, also für mich ganz persönlich war das auch ein Punkt, den ich sehr erschütternd fand. Also du hast ja vorhin zum Beispiel die Bahn angesprochen, die Wagen, und zu wissen, die sind teilweise vom Bahnhof Bergedorf dahin gelaufen, sichtbar gelaufen. Das heißt, alle Menschen drumherum konnten es ja mitkriegen und haben es wohl auch mitbekommen. Oder die Geschichte, die uns erzählt wurde von den Bauern, die die Asche gekauft haben als Düngemittel von verbrannten Menschen. Das fand ich persönlich total erschütternd und hatte da auch tatsächlich, ähnlich wie Lasse, so Momente, wo ich dachte, wo ist da das Gute im Menschen?
Also zu dem von dem Bahnhof zum KZ, da muss man natürlich auch sagen, also unser Guide hat uns erzählt, dass da auch Menschen dabei waren, die haben den heimlich so versucht, was zuzustecken. Mhm. Das Problem ist halt auch, glaube ich, dass man in dem Moment halt auch Angst hat, selber mitzumüssen. Aber das, ich finde, das kann man dann schon so ein ganz bisschen wenigstens noch entschuldigen. Aber diese Bauern, die dann halt eigentlich nur Gewinn gemacht haben, ich meine, die wären ja nicht dafür ins KZ gekommen oder festgenommen worden, dass sie die Asche nicht genommen hätten, sondern andere Asche, sondern die haben das einfach gemacht, weil es günstiger war. Mhm. Das ist dann...
Ich finde es auch interessant, wie die Leute wirklich das mit ihrem Gewissen ausmachen konnten. Also ich persönlich glaube, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, ich hätte das gar nicht alles verkraften können. Also ich hätte das nicht so wegstecken können, wie die es getan haben.
Aber was wäre die Alternative gewesen, Henriette? Was hättest du gemacht?
Ja, wahrscheinlich auch nichts wie die Leute, aber irgendwie, wir hatten, ich glaube, letzte Stunde im Geschichtsunterricht uns von Leuten, die wirklich zu der Zeit gelebt haben, uns Berichte angeguckt, ob sie das mitbekommen haben oder nicht. Und da gab es halt auch welche, die gesagt haben, sie haben nichts davon gewusst. Also, dass sie halt, dass sie sagen, sie hätten nichts mitbekommen, was ich irgendwie nicht glauben kann, weil es ja wirklich auf offener Straße alles passiert ist.
Ich glaube, was auch bei den Menschen so viel Angst verursacht hat, ist, es ist ja so gewesen, 1933, die NSDAP wurde ja auch von wirklich einer sehr, sehr hohen Prozentzahl gewählt und die meisten Menschen dachten vermutlich noch, dass wenn sie da jetzt in der Gesellschaft irgendwie eine Art von Widerstand leisten, dass dann die meisten Leute sie einfach eher abwertend reagieren würden, weil einfach ein so großer Anteil der Bevölkerung auf der Seite ist. Ich würde nicht sagen natürlich, dass das was Gutes wäre, aber ich würde genauso wie Henriette sagen, es würde mir sehr, sehr schwer fallen, das mit anzusehen, aber es würde halt auch sehr, sehr schwer fallen, irgendwie ansatzweise irgendwie Widerstand zu leisten, weshalb ich mir da eher vorstellen könnte, dass es auch Menschen gegeben hat, die dann eher abgehauen wären, weil das nicht wirklich nach einem Leben klingt, was ich schön fände.
Aber das verstehe ich richtig, Bjarne. Also auch da geht es dann um Druck, Sorge ums eigene Wohl und deswegen Schweigen.
Mhm. Ja, also das ist halt auch dieses, dass Menschen halt eigentlich, Mensch, für den Menschen ist in erster Regel eigentlich eher selbst wichtig. Ist ja auch ein Überlebensinstinkt, das ist ja eigentlich auch gut so und deswegen, das ist ja auch eigentlich verständlich, dass sie dann auch nicht geholfen haben und so und auch, dass sie dann vielleicht auch in ein anderes Land gegangen sind, wie Bjarne gerade vorgeschlagen hat. Und man weiß ja auch nicht, diese Bauern, das ist ja vielleicht auch so eine Art, also Verdrängung will ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, das könnte man, das ist jetzt nicht das Wort, was ich eigentlich suche, aber so, die haben das einfach, sie haben sich nicht gesagt, das ist Menschen, das ist schlecht, sondern einfach, das ist günstige Asche. Und das ist halt nicht gut so, aber das könnte halt so ein bisschen mehr erklären, wie die gedacht haben. Hm.
Tim, du schüttelst mit dem Kopf und es interessiert mich trotzdem total. Kannst du dir vorstellen, was ein Tim in der damaligen Zeit getan hätte?
Eigentlich nicht tatsächlich, was ich da gemacht hätte. Aber wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen befasst, also wäre ich da, sag ich mal so, als Zivilperson dran vorbeigelaufen, dann fragt man sich erstmal, was da los ist und hinterfragt das halt alles. Und ich glaube, ich hätte tatsächlich in meiner Situation Angst gehabt, da irgendwie auch reinzukommen, weil wenn man zum Beispiel da jetzt, wie ja schon gesagt wurde, irgendwelchen Leuten was gibt und das rauskommt, dass man dann da vielleicht irgendwie unter irgendwelchen Umständen auch mit reinkommt, was ich mir auch zwar nicht vorstellen kann, aber diese Angst ist halt da. Und gerade was Henriette schon erzählt hat, dass die Bauern da einfach die Asche zum Düngen genommen haben, das finde ich halt sehr heftig. Also das hätte ich selbst nicht gemacht. Kann man natürlich jetzt so einfach sagen, weil in der Situation ist wahrscheinlich was anderes, aber ich glaube nicht, dass ich einfach so ins KZ reinfahren würde mit meinem Trecker und dann da die Asche von den toten Leuten einladen würde.
Ja, ist eine wahnsinnige Vorstellung, oder? Weil man dann ja wirklich mittendrin ist. Ja. Das Gute im Menschen, hast du vorhin gesagt, dass du irgendwie trotzdem gefunden hast, Marc.
Ja, also wir hatten auch letztes Mal noch im Geschichtsunterricht, hatte ich eine Frage gestellt, die mich persönlich sehr interessiert hat, nämlich inwiefern wir als westliche Gesellschaft uns überhaupt noch vorstellen können oder unsere Moralvorstellung, inwiefern sie sich entwickelt hat, dass so etwas überhaupt noch mal passieren könnte. Mhm. Und dann hat berechtigt meine Geschichtslehrkraft direkt, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wo der Krieg war, aber der vor, ich glaube, 20 Jahren geschehen war, erwähnt, dass dort ähnlich schlimme Dinge passiert sind. Und das, es war wirklich hier in Europa irgendwo. Und mir ging es darum, also ich konnte noch nicht selbst so ganz fassen, dass speziell natürlich jetzt wir in Deutschland können also vereinfacht sagen, dass wir das nicht wollen. Das sieht man jetzt ja hier auch bei uns, hier ein klares Meinungsbild, dass wir auf keinen Fall so etwas nochmal wollen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir so nah an diesem Geschehen beteiligt waren. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das sich auch auf andere Länder oder Menschen auswirken kann.
Also wir sehen ja eigentlich gerade, dass es passiert. Das ist ja das Schlimme mit der AfD. Ich weiß, eigentlich wollten wir hier uns mehr über alte geschichtliche Themen wie
wir sind ein Verein, der politische Bildung anbietet. Genau. Das ist voll okay.
Und das sieht man halt auch, die Zahlen steigen gerade wieder. Und ich glaube, das ist auch für uns alle hier nicht gut. Das sehen wir alle gleich. Und auch das Problem, wir können halt nichts dagegen tun, dass so viele Menschen sich mittlerweile sagen, AfD finde ich gut. Und ich glaube tatsächlich, das könnte auch ein bisschen, das ist jetzt eine gewagte Theorie vielleicht, aber wenn man in manchen Ländern sagt, ja, ich bin Deutscher, dann wird man ja auch oft noch mit Nationalsozialismus das oft noch damit verbunden, dass sich vielleicht viele Menschen jetzt mittlerweile auch einfach denken, wenn das so ist, dann
kann ich auch Nazi sein.
Ja, genau. Mhm. Und das Problem ist halt auch, dass das halt auch schon wieder so lange her ist und uns deswegen gar nicht mehr so bewusst ist, wie schlimm das eigentlich war.
Ich glaube tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit inzwischen definitiv geringer ist als damals, eben weil so viele Menschen über diese schlimmen Ereignisse informiert wurden und es auch Zeitzeugen gibt, die davon berichten. Und ich glaube, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit geringer ist als damals.
Oh, dann lass mich doch jetzt mal ein bisschen provokant werden. Ihr habt mir eben fast alle gesagt, ihr seid in den Bus gestiegen und das Thema war für euch durch. Also komm, wenn der Gedenkstättenbesuch schon nichts nachhaltig ändert, oder liegt es daran, dass ihr von vornherein nicht gefährdet wart?
Also bei mir war das so, ich habe ja nicht mich eben dazu geäußert, aber mich hat es tatsächlich auch ein bisschen länger beschäftigt. Mhm. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Geschichtsblock, wo wir dann wirklich nochmal darüber gesprochen haben, was wir auch alles gemacht haben, wie wir uns dabei gefühlt haben und so. Dann hat sich das bei mir circa abgeschlossen, aber man kriegt ja trotzdem immer noch Sachen darüber zu hören im Alltag auch.
Also was ich dazu auch noch sagen muss, ich bin generell ein eher nicht so empathischer Mensch, ich kann mich nicht gut in andere Menschen reinversetzen. Das merke ich auch ziemlich oft. Und da ist das Ding halt, also bei sowas Heftigen, da habe ich es halt schon gemerkt, jetzt auch mit dem Zug und so, aber auch dadurch, dass man kann sich das halt heutzutage auch überhaupt nicht vorstellen, wie das war. Und dadurch, das ist halt auch nochmal sowas, wenn man so Vorstellungskraft eher nicht so stark ist wie bei einigen, dann ist man halt auch einfach da. Man kann sich da halt nicht so reinversetzen und auch nicht so mitfühlen.
Okay, also wir sind so ein bisschen gespaltener Meinung, ne? Könnte nicht nochmal passieren, wir haben dazugelernt und ist vielleicht gar nicht so weit weg. Ich hake nochmal nach, kannst du dich, deine Lehrerin und das Beispiel, waren das vielleicht die Ex-Jugoslawien-Kriege, kann das sein, dass es die Ecke das, war?
Also es war in der Ecke auf jeden Fall passiert.
Und fällt jemandem von euch ein Beispiel ein aus der jüngeren Vergangenheit, wo ähnlich schlimme Sachen passiert sind und ihr wisst, womit man das versucht hat zu rechtfertigen?
Also ich würde sagen, ein eher nicht ganz so heftiges Beispiel, aber immer noch ein Beispiel für so Misshandlungen und auch Krieg und wie schlimm das alles ist, das ist im Moment der Ukraine-Konflikt. Der ist jetzt ja auch schon seit 2 Jahren. Das Problem ist halt mit dem auch, man verliert ihn langsam aus dem Blick, weil am Anfang war das halt so, ja, oh mein Gott. Und dann mit der Zeit wurde das halt immer weniger. Es wurde auch weniger in den Nachrichten berichtet und dann hat man das halt schon wieder aus den Augen verloren. Aber es hat die Situation, da hat sich halt nicht gebessert und es wird halt eigentlich auch immer schlimmer für die Leute dann.
Also was ich auch noch dazu anmerken möchte, ist, also eine andere Situation neben dem Ukraine-Krieg ist der Israel-Krieg, der ja auch gerade herrscht. Der hat auch mich persönlich noch ein bisschen mehr betroffen, weil, um mal kurz eine kleine persönliche Geschichte zu nennen, als ich mal im Urlaub war, sind da wirklich Meinungen mir aufeinander getroffen. Das war sehr, sehr stark. Dort war gleichzeitig eine Pro-Palästina-Demo, die ich gesehen habe aus der Distanz, wo sehr, sehr viele Leute dabei waren und in der anderen Richtung stand eine polizeibewachte Synagoge, wo dort Bilder waren von Leuten, die entführt wurden oder ermordet wurden, darunter Kinder. Und das hat mir auch nochmal klar gemacht, wie unterschiedlich manche Menschen sind, wie schlecht auch einige Menschen sind und dass es noch so viel Schlimmes in der Welt gibt, was auch eine gewisse Ähnlichkeit zumindest bringt.
Mhm. Ja, und es ist sehr viel dieses Wir und die anderen, oder? Und Haben wir da wirklich dazu gelernt, Henriette?
Ich glaube tatsächlich schon, dass ihr dazu gelernt habt, aber die Möglichkeit, dass sowas nochmal passiert, besteht natürlich, ist klar, aber es gibt so viele Leute, die das, die sich damit inzwischen auskennen und wissen, was passiert ist und dann dadurch jetzt auch schon die ersten Anzeichen, wie das theoretisch wieder passieren könnte, erkennen und dadurch dagegen angehen.
Ich meine, ähnlich wie damals haben wir jetzt eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit den momentanen Dingen, Preisen und der allgemeinen Politik. Und das war ja damals auch ähnlich nach Gründung der Weimarer Republik, waren viele Leute unzufrieden mit den Ergebnissen von ihr. Und dementsprechend hatten die Leute ja als einzigen Ausweg nur noch die NSDAP gesehen.
Naja, oh gut, wenn ich jetzt den Teufel weiter an die Wand malen möchte, Bjarne hat vorhin gesagt, naja, große Zustimmung für die NSDAP und dann bekommt man ja auch Sorge, dass man mit seiner Meinung irgendwie in die Minderheit gerät und so. Haben wir jetzt auch hohe Zustimmungswerte für die AfD, die auch so ein Wir gegen die anderen Krams fährt, die sich für besser oder die Menschen in besser und schlechter zu sortieren scheint. Sind wir nicht wieder auf dem gleichen Weg?
Ich würde sagen, wir sind schon auf, es lässt sich sozusagen der Anfang des Weges, sage ich jetzt mal, wiederfinden so. Aber wir haben halt jetzt noch Chance, dass es nicht ganz so schlimm wird. Wir haben jetzt noch Chance, dass die Leute vielleicht, ich sage jetzt mal, aufwachen und sehen, was eigentlich los ist mit der AfD.
Und was tun wir dann, Lasse? Was soll jeder Einzelne tun?
Das, was wir jetzt hier tun könnten, also was erwachsene Leute tun könnten, wäre halt zum Beispiel auch einfach nicht AfD wählen. Mhm. So das ganz Offensichtliche.
Gut.
Aber wir als Kinder, das Problem, also als Jugendliche, wir dürfen halt auch noch nicht wählen. Das ist halt, wir können halt noch nicht so viel tun. Wir können halt so versuchen aufzuklären, auch so andere Jugendliche, die pro AfD sind, können wir halt versuchen so, ja, aber guck mal, das und das und das ist schlecht und die sind gegen Ausländer, aber wirklich tun, was tun können wir halt jetzt eigentlich nicht.
Ich glaube, was wir versuchen sollten, ist irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl wieder zu erzeugen, weil, was ich ja auch vorhin schon angesprochen habe, ist, früher war es so, man hatte Angst, mit seiner Meinung allein zu sein und dann kommen vielleicht auch Aspekte wie Gruppenzwang noch dazu. Man sollte irgendwie dafür sorgen, dass man mehr in der Gruppe dagegen tut. Es waren ja auch vor einigen Wochen in vielen großen Städten die Anti-AfD-Demos. Das sind ja gute Beispiele dafür. Dort trifft man Leute, die haben die gleichen Meinungen, man fühlt sich in seiner Meinung bestärkt und man ist sich dann sicher, dass es hinkommt. Eine andere Sache, die vielleicht auch noch heutzutage wäre, ist, was Lasse ja auch gerade schon angesprochen hat, das kommt ja alles dadurch, dass irgendwelche Bürger unzufrieden sind von der Politik. Und was NSDAP früher oder AfD jetzt macht, ist ja im Grunde einfach zu sagen, dass es anders gemacht wird, dass es gelöst wird, genau diese Probleme. Und genau deswegen, um vielleicht das zu vermindern, sollten vielleicht auch andere Parteien in kleinem Maße gucken, ob sie es vielleicht schaffen, einige Probleme zu lösen, damit die AfD nicht dort als der Problemlöser schlechthin für manche Leute gilt.
Was man auch sagen muss, gerade du hattest ja die Demonstration vor ein paar Wochen angesprochen. Und das Problem dabei ist halt auch, das sind halt alles Leute, die gegen die AfD sind. Klar, ist gut. Aber das Problem ist, die sind halt auch trotzdem alle wahrscheinlich politisch anderer Meinung. Mhm. Und wenn wir das dann irgendwann, ich sage jetzt mal, schaffen, dass die AfD an Wählern verliert, dann kommen halt die ganzen neuen Konflikte der ganz Linken, der Leute, die in der Mitte sind. Und dann haben wir halt schon einen Riesenschritt gemacht, sozusagen, dass wir es geschafft haben, dass die AfD erstmal weg vom Fenster ist. Aber wir müssen halt auch erstmal gucken, wie es weitergeht dann. Mhm.
Tatsächlich denke ich, dass speziell Jugendliche vergleichsweise, wie auch schon gesagt wurde, eigentlich gar nichts tun können. Ich denke jetzt speziell, ist vielleicht ein anderes Beispiel, wo Jugendliche versucht haben, etwas zu tun, wo aber das Ergebnis vergleichsweise belächelt wurde. Nehmen wir mal als Beispiel Fridays for Future, gegründet von einer Jugendlichen, unterstützt von Jugendlichen und schlussendlich anfangs wie auch heutzutage teilweise oder noch von den Großteil der Bevölkerung eine belächelte Organisation. Also ich denke, dass Jugendliche, viele Erwachsene denken zu wissen, dass Jugendliche nicht diese politische Bildung noch nicht haben oder noch nicht Aussagen treffen dürfen über irgendwelche Themen. Und dementsprechend denke ich, dass wir eigentlich gar nichts tun können. Wir können andere Leute natürlich bestärken, dieses, keine Ahnung, beispielsweise die AfD nicht zu wählen. Aber eigentlich können wir nichts ausrichten.
Ich finde es total schade zu hören. Ich muss jetzt einmal ganz persönlich antworten, weil ich glaube, dass das, also guck mal, dein Beispiel für was dich bewegt hat, war eine Geschichte von einem Kind. Du hast ein Kind angeführt, als das hat richtig gut funktioniert und da hast du das Gute im Menschen gesehen. Bjarne und Henriette haben das beide so ein bisschen anklingen lassen, Lasse auch. Es geht um unser Zusammenleben und wir leben alle zusammen und natürlich lebe ich auch mit dir zusammen und ich finde, du kannst ganz, ganz, ganz viel bewegen und ich finde das wahnsinnig schrecklich zu hören, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, das ist nichts, wo ich partizipieren kann, wo ich teilnehmen kann, weil ich darf ja nicht wählen. Im Gegenteil, ich finde, wenn man cool miteinander zusammenlebt, wenn man entspannt miteinander ist, wenn man Toleranz lebt, wenn man eine Debatte nicht scheut, wenn man, wie Lasse gesagt hat, vielleicht auch mal sagt, ey, komm, jetzt verrennst du dich oder was sind das für Töne oder bist du sicher oder ist das wirklich so einfach? Dann bewegt man so, so, so viel. Und ich glaube, das tut ihr alle. Ich meine, ihr sitzt gerade in einem Podcast und diskutiert darüber. Ihr seid doch voll dabei, oder nicht?
Ja, aber da würde ich jetzt auch eigentlich, wenn direkt die Frage stellen, eigentlich vielleicht am liebsten auch an alle. Mhm. Wenn man mit einem Erwachsenen diskutiert und als 15- oder 16-jährige Person diese erwachsene Person sagt, bist du sicher, ob deine Meinung richtig ist? Wie reagieren die meisten, in größten Fällen?
Also ja, das ist schon eine sehr gute Frage, Marc, die ich mir auch schon oft gestellt habe, weil es ist sicherlich so, als es ist in unserer Gesellschaft mehr so angesehen, als Jugendlicher oder jüngere Person ist man etwas scheuer gegenüber etwas älteren Personen, man weiß nicht so genau, wie man die Fragen formulieren soll und ältere Personen sind dann auch in ihrer Meinung sicherer und zweifeln dann ja an, dass das, was andere jüngere Leute sagen, wirklich so korrekt ist. Das muss jetzt nicht für jede Person gelten, aber es ist nun mal ein bisschen in der Gesellschaft verankert und das kann durchaus problematisch sein, weil die Überzeugungsfähigkeit eines Jugendlichen damit natürlich ein bisschen gesenkt ist.
Und ich muss natürlich auch dazu sagen, also ich persönlich habe das Gefühl, wir Jugendlichen und auch generell wir Jüngeren werden einfach auch nicht ernst genommen von den meisten Erwachsenen. So, weil auch in der Debatte, das hattest du ja auch gerade schon gesagt, wir werden, debattieren kann man eigentlich kaum mit Erwachsenen als Jugendlicher, weil ja, wie gesagt, die nehmen man halt irgendwie nicht ernst, die nehmen die Argumente nicht ernst, die man vorbringt. Und da finde ich das finde ich auch richtig schade, weil die meisten Jugendlichen, so wie ich das Gefühl habe, informieren sich da mehr als Erwachsene auch über Social Media. Also klar, da sind auch viele Fake News, aber halt auch so offizielle Accounts wie die Tagesschau und so, da informiert man sich halt. Und dadurch haben halt auch Jugendliche einen Bezug zur Politik und das sehen halt die meisten Erwachsenen auch einfach nicht ein.
Naja, und wenn man es weiter auf die Spitze treiben will, ne, und wenn wir an den historischen Kontext denken, über den wir jetzt reden, dann reden wir von einer Zeit, wo der Umgang mit Kindern und Jugendlichen eben auch genau das war, ne? Da war es ganz normal, dass Kinder, keine Ahnung, abends am Abendessentisch den Mund zu halten hatten. Da hat man mit Kindern und Jugendlichen nicht diskutiert, die hatten keine Meinung zu haben. Wahrscheinlich sollten wir uns das alle mal auf die Fahnen schreiben, dass wir das nicht so machen sollen.
Ich denke, was das auch gut zeigt, ist die Hitlerjugend damals, weil die hat halt die Kinder ernst genommen und deswegen sind halt auch wahrscheinlich viele Jugendliche und Kinder da auch rein. Gerne auch, weil die das Gefühl hatten, sie sind mal wichtig, weil das war damals ja noch heftiger als heute, hast du ja auch gerade schon gesagt. Und ich finde, dadurch, da muss man halt auch darauf achten, einfach, dass Kinder sich auch ernst genommen fühlen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig so, damit sie sich auch richtig entwickeln, damit sie sich auch später trauen, den Mund aufzumachen und zu sagen, nein, oder finde ich gut, auch im Job, das ist...
Da habe ich jetzt aber direkt die Gegenfrage. Sorgte die Hitlerjugend wirklich dafür, dass Jugendliche dafür sorgen, dass sie speziell dann ihren Mund aufmachen oder sorgte sie nur dazu, speziell die jugendlichen Leute schon zu manipulieren, dadurch, dass eine Pflicht eingeführt wurde, in die Hitlerjugend einzutreten, wo dann auch noch nationalsozialistische Ideale vertreten wurden?
Nee, ich meine gar nicht, dass sie die wirklich dann ernst genommen haben. Ich meine, die haben ihnen das Gefühl gegeben, ernst genommen zu werden, dass sie was bewirken. Mhm. Weil allein durch diese Vereinigung, man hatte dann, das haben wir auch gerade schon ganz angesprochen, dieses Gemeinschaftsgefühl auch. Und dadurch fühlt man sich halt auch ernst genommen, weil man halt mit vielen Gleichaltrigen zusammen ist, die halt auch die gleiche Meinung haben. Und dann kann man viel besser so auch reden und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was
Naja, und wir hatten das, was wir in Neuen Gamme auch gesehen haben. Ne? Dann gibt es Posten, die haben irgendwie einen Titel. Du hast plötzlich irgendwie so eine Wichtigkeit verliehen bekommen. Ich fand deine Frage gut und das haben wir noch nicht alle geantwortet. Ich wollte das gar nicht unterbrechen. Wie ist das bei euch? Diskutiert ihr mit Erwachsenen?
Nee, also ich würde auch sagen, wie Jano und Lasse, dass man in unserem Alter einfach untergeht. Und man eigentlich, man darf eine Meinung haben, so ist es nicht, aber man kann mit dieser Meinung, man kann die irgendwie nicht Erwachsenen rüberbringen und man kann sie nicht davon überzeugen, habe ich das Gefühl.
Also bei mir ist es persönlich bei meinen Erfahrungen so gewesen, dass entweder man hat die gleiche Erfahrung, die gleiche Meinung mit den Erwachsenen oder die Meinung ist halt so gesagt, jetzt sage ich mal, minderwertig. Wenn man die gleiche Meinung hat, dann baut man so aufeinander auf. Aber wenn man eine andere Meinung hat und so ein paar Argumente sagt, dann nicken die Erwachsenen meistens so und sagen so, ja, schön, aber nehmen das so gar nicht richtig ernst und drehen sich dann im nächsten Moment wieder um und sind dann mit anderen Dingen beschäftigt.
Ja, das ist auch so generell, wenn man dann auch mal mit Erwachsenen am Tisch sitzt, sei es auch mal die eigene Familie, so die Großeltern sind zu Besuch und dann wird es irgendwann, reden die über die neueste Politik, weil sie haben irgendwie keine Gesprächsthemen mehr, aber die es muss natürlich noch ein paar Stunden gehen, weil Abendessen gibt es ja noch nicht oder so. Dann geht es halt auch mal in Richtung Politik und meistens setze ich mir dann halt auch irgendwann einfach Kopfhörer auf, weil ich habe auch das Gefühl, also ich habe jetzt Angst, dass meine Familie das irgendwann hört und dann so ein bisschen...
Du weißt, ich kann sehr gut schneiden.
Ja, aber auch gar nicht böse gemeint oder so, aber das ist halt irgendwann setze ich mir halt einfach Kopfhörer auf, dann spiele ich Playstation oder höre Musik oder so, weil ich habe das Gefühl, dass man halt auch einfach, dass ich halt einfach nichts dazu beitragen kann, weil zeitweise wäre ich halt auch einfach nicht ernst genommen. Und die andere Zeit diskutieren die. Und wenn ich was sagen will, dann hören sie mir vielleicht auch manchmal gar nicht zu. Und das ist halt auch nochmal sowas, dass man Jugendlichen vielleicht auch einfach mal zuhören sollte. Weil ich glaube, wir haben echt gute Ideen teilweise. Und das Problem ist halt, ja, dass uns nicht zugehört wird.
Ich glaube auch in einem gewissen Maße könnte dieses Nicht-Zuhören bei den Jugendlichen, die irgendwie eher Richtung AfD gestimmt sind, dafür sorgen, weil es ist ja genau so, AfD wählen viele durch Unzufriedenheit und gerade bei Jugendlichen aus dem Umfeld, die wir kennen, die dann doch eher für AfD positiv gestimmt sind, könnte das auch daher führen, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen, dass sie irgendeine Partei wollen, die etwas deutlich verändert oder die zumindest meint, dass sie etwas deutlich verändert. Und genau das könnte dann auch dafür helfen, dass nicht Jugendliche schon schnell zur AfD überzeugt werden.
Das heißt, ihr habt einen ganz klaren Appell an uns alle, oder?
Streng genommen ja. Also jetzt, wo ich auch noch die anderen Beiträge gehört habe, würde ich sagen, ist ziemlich eindeutig nochmal oder bestärkt worden, dass man als Jugendlicher vergleichsweise sehr, sehr, sehr wenig ausrichten kann. Zwar natürlich, wenn einem sowas mitnimmt, wie irgendwelche Kindergeschichten oder sowas, natürlich kann man fragen, ist man sich sicher, aber im Endeffekt bringt es nichts. Und dementsprechend denke ich, speziell als Jugendliche, aber dieses Problem sehe ich nicht nur unter Jugendlichen mit Erwachsenen, sondern teilweise auch unter Erwachsenen mit Erwachsenen. Und da können wir natürlich jetzt schlecht drüber reden, wie Erwachsene mit Erwachsenen umgehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dort auch ähnlich ist. Ja.
Also wir sollten einander zuhören. Sonst klappt das mit dem Zusammenleben wahrscheinlich nicht so gut.
Ja, sonst auf jeden Fall.
Sonst klappt das halt auch mit der Demokratie nicht, in der wir leben. Weil Demokratie basiert halt auf dem Volk und wenn das Volk nicht miteinander redet, dann bringt das halt alles auch eigentlich nichts mehr.
Ja, perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für das Gespräch und ich habe meine Hausaufgabe jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Dankeschön.
Das war Bleicherfunk, der Podcast im Bleicherhaus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.